Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge diskutieren Kai und ich, wie gehen wir mit Neinsagern um? Und zwar meinen wir damit ganze Teams oder Individuen, die einfach keinen Bock auf Scrum und Agile haben, aber auch die Nein sagen zu kleinen Veränderungen, die kleinen Verbesserungen, die du als Scrum Master oder Agile Coach vorschlägst und da einfach auf Granit stoßen. Wir haben 5 verschiedene Ideen und Ansätze und ein Metamodell dahinter, das du beachten darfst als Agile Coach, wenn du mit Veränderungen umgehen möchtest.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den 2 Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen, wenn man uns denn lassen würde. Aber da sind sie, die Nein sagen und die das gar nicht wollen, dieses ganze agile Arbeiten, die seit 20 Jahren im Unternehmen sind, einfach sagen, lass mich mit diesem modernen Bullshit und Kram überhaupt mal in Ruhe. Ich habe da keinen Bock drauf.
Unsere nächste Kohorte von unserer Agile Coach Ausbildung hat gerade gestartet und wir haben ein wunderbares Retreat-Wochenende mit 10 unglaublich tollen Scrum Master und Agile Coaches verbracht. Es ist für uns echt immer eine Ehre, unsere zukünftigen Agile Coaches begleiten zu dürfen. Ich habe das Gefühl, in unsere Ausbildung kommen wirklich nur super tolle Menschen. Wir haben ein sehr, sehr schönes Haus. Also ich will euch gar nicht zu viel vorschwärmen. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Es hat mich so viel Freude gemacht. Und wenn du schon mal in einem Scrum-Training von uns warst, dann weißt du, wie der Certified Scrum Master abläuft. Ne? Wir machen ein Team-Backlog und wir arbeiten eigentlich ganz, ganz stark mit den Backlog-Themen, die aus der Gruppe rauskommen. Wenn du unser Buch zu Scrum-Trainings gelesen hast, da sagen wir auch nochmal, wie dieser Ansatz geht. Wenn wir dann in die Agile-Coach-Ausbildung gehen, gehen wir ein bisschen einen anderen Weg. Wir sammeln zwar auch Teilnehmerfragen ein, arbeiten aber nicht mehr nur mit diesen Teilnehmerfragen, weil es auch darum geht, wirklich Lernpunkte und Reflexionspunkte für einen selbst zu absolvieren, von denen wir wissen, dass sie vielleicht gar nicht so auf der Agenda stehen, aber dass sie super, super wichtig sind, damit wir ein effektiver Agile Coach werden. Aber eine Frage blieb offen in diesem ersten Block und wir werden ihn wahrscheinlich auch im zweiten Block nicht beantworten. Deswegen haben wir gedacht, wir machen eine Podcast-Folge drüber, weil das könnte ja den einen oder anderen auch noch so interessieren. Und die Frage, die offen blieb, da waren, glaube ich, 3 oder 4 Stickies zu derselben Frage drumherum, ist, wie überzeuge ich denn Scrum-Gegner? Oder wie überzeuge ich Mitarbeiter, die jetzt schon lange im Unternehmen sind, anders gearbeitet haben, vielleicht auch schon 3, 4 Methoden, wie man denn so arbeiten könnte, gesehen haben und denken, oh ja, jetzt kommt halt noch mal eine, die sitze ich jetzt auch noch aus. Aber auch, wie überzeuge ich mein Scrum-Team, dass sie so kleine Dinge machen, wie vielleicht einen Backlog-Eintrag einfach ein bisschen besser refinen, bevor er dann ins Planning reingeht. Oder Backlog-Einträge zu schätzen, weil es ja ganz praktisch wäre, wenn wir mal Voraussagen machen können. Oder, also auch so kleine Dinge. Also wie schärfe ich meinen Überzeugungsmuskel als Agile-Coach?
Jetzt erstmal das Philosophische. Kann ich denn überhaupt einen anderen Menschen von was überzeugen? So, rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich nein, kann ich nicht. Der kann sich nur selber von Dingen überzeugen. Er oder sie kann selber zu der Einsicht kommen, dass ein anderes Verhalten, eine andere Denkweise, eine andere Philosophie interessant genug ist, um da reinzugehen, und in etwas Neues reingehen heißt immer auch was Altes aufgeben. Das heißt, das Neue muss erstmal total interessant sein, muss ein Wertversprechen beinhalten, muss vielleicht auch noch einfach zu machen sein. Also ganz viele Dinge, die es eigentlich braucht, damit ich überhaupt da hingehen kann. Was mir da natürlich helfen kann, um so eine Form von Inspiration zu entwickeln für ein Thema, ist die richtige Gemeinschaft. Und wir haben hier auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen. Deswegen nochmal eine Erinnerung an diese Idee, die ursprünglich von James Clear kommt.
Und bevor wir auf die Gemeinschaft eingehen, warum ist die richtige Gemeinschaft wichtig, um Veränderung zu machen als Mensch? Es gibt verschiedenste Arten von Veränderung. Die einfachste Veränderung, die ich als Mensch machen kann, ist, ich denke etwas und denke danach etwas anderes. Also was sich rein kognitiv in meinen Gedanken abspielt. Ich weiß nicht, ich denke, Ei ist ungesund, jetzt denke ich, Ei ist gesund. Aber das, da ich vegan lebe, ist es eigentlich völlig wurscht, weil ich werde sowieso nie Ei essen. Ich habe mich nur kognitiv davon überzeugt, dass Ei gesund ist. Ist einfach ein Beispiel. Fällt mir gerade nichts anderes ein zu irgendeiner
Du denkst schon ans Frühstück morgen, ne?
Ja, ich habe langsam Hunger. Aber das ist so die eine Art, sich zu verändern. Und oft haben wir das Gefühl, weil wir Menschen denken, weil wir erzogen worden sind, dass wir Thinking Beings sind, dass jegliche Veränderung über die Kognition geht. Aber leider ist dem nicht so.
Das ist tiefer drin, Reptiliengehirn, würde ich da mal sagen.
Sehr viel tiefer drin. Und wenn wir Verhalten ändern wollen und selbst kleine Verhalten, ne, eine Story, einen Backlog-Eintrag besser zu refinen, damit da irgendwie smoother das Planning durchkommt. Ich bin heute sehr denglisch unterwegs. Das könnte ich auch verändern. Dann braucht das meistens eine emotionale Veränderung. Und wenn es eine emotionale Veränderung, also sobald ich Verhalten verändern will, brauche ich eine Referenzerfahrung, die es mir hilft, dieses Verhalten zu verändern. Das heißt, ein Mensch wird sein Verhalten nie verändern, wenn er nicht eine Referenzerfahrung hat, wo er das andere Verhalten schon erlebt hat, da eine Emotion dran geknüpft hat und eine Kognition. Und da wird die Veränderung schon sehr, sehr viel komplexer. Und dann geht es noch schlichten runter. Ne? Ich könnte ja auch mein Wertesystem verändern. Und wenn ich mein Wertesystem verändern will, also Wasserfall ist das Ding, hin zu Agile ist das Ding, dann brauchen wir nochmal mehr als nur eine Referenzerfahrung, wo wir eine Emotion dran knüpfen, sondern dann brauchen wir wirklich eine komplett neue Gemeinschaft, wo wir drin aufgehen können, weil wenn ich natürlich meine Werte verändere, dann macht das ganz schön viel Angst. Also schon wenn ich mein Verhalten verändere, kann das für mein System ganz schön viel Angst bedeuten, weil wir Menschen immer, immer, immer selbstwertschützend unterwegs sind. Wir haben ein Selbstkonzept. Wir haben Gedanken und Dinge, die wir tun und wir sind brutal gut drin, die Dinge, die wir tun, zu rechtfertigen bis auf den Tod. Nein, ja. Wirklich ganz, ganz lange. Das tun wir Menschen, das ist für unser Gehirn sehr, sehr wichtig, weil unser Selbstkonzept zu ändern ist schwierig. Und du wirst vielleicht als Mensch jetzt da sein und sagen, das tue ich nicht. Nein, also ich bin immer reflektiert. Ich würde dir sagen, ganz ehrlich, du bist vielleicht 20% in deinem Leben reflektiert, dann bist du reflektierter als 90% der ganzen Bevölkerung und ich gratuliere dir dazu. Aber 80% der Dinge, die du tust, 80% deiner Werte, deiner Einstellungen laufen auf Autopilot. Das muss auch so sein, sonst wäre das Leben zu komplex. Aber unser Gehirn wird sich wehren, diesen Autopiloten anzupassen, weil es diesen Autopiloten erkämpft hat. Das ist unser Überlebensinstinkt. Das heißt, wenn wir eine Veränderung möchten in diesem Autopiloten, dann dürfen wir nicht nur die Kognition in Anbetracht ziehen, also nicht nur, was die Menschen wissen, sondern auch, was die Menschen fühlen, wo die Menschen eine Referenzerfahrung haben dafür, und eine Gemeinschaft, wo sie hingehen können.
Deswegen lieben wir auch so Simulationen. Wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit Simulationen, weil da hat man die Chance, in das Gefühl zu kommen. Da kann man etwas auf einer emotionalen, tieferen Ebene verstehen, abseits von dem kognitiven Konzept, was natürlich auch dazugehört. Also da wäre die Frage, ne, wie kannst du einen Rahmen aufbauen, in dem derjenige selbst auf eine neue Erkenntnis kommen kann? Und das hat immer so ein Geschmäckle von Manipulation. Muss ich den eigentlich irgendwo hin manipulieren, diesen Menschen? Und da wird erst dann ein Schuh draus, wenn du für dich selber als Coach gelernt hast, von jeglicher Agenda abrücken zu können und dem anderen nur dann Ideen präsentierst, wenn die wirklich zum Besseren des Gegenübers gereichen. Also wenn du vom Herzen her das Gefühl hast, dieser Mensch lebt unter seinem Potenzial und mit den Ideen, die ich habe, kann der neue Dinge in sich erkennen und kann in seiner Arbeitsumgebung was anderes kreieren, dann ist das keine Manipulation mehr. Dann ist das eher andersrum, dann wäre das unterlassene Hilfeleistung, wenn du dem jetzt nicht irgendwie in der Simulation darstellst, wie könnte es anders sein. Aber wenn du diese Haltung hast von, wie manipuliere ich den dahin, kommt von uns ein rotes Stoppzeichen, weil darum geht es nicht. Das soll dem anderen nützen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ganz oft haben wir ja das Gefühl, das nützt jetzt dem anderen, weil ich weiß ja, wie das geht. Das klingt jetzt sehr überheblich, aber sehr oft handeln wir in unserem Leben so, wie wir handeln, weil wir denken, wir wissen, wie das in einem bestimmten Bereich geht. Und ja, als Agile-Coach bin ich auch der Methodenpapst. Also natürlich habe ich die Methoden inne. Ich habe auch den Auftrag, dieses Team performanter zu machen. Ich bin der Performance-Coach von diesem Team. Aber alles, was dieses Team sich selbst erarbeitet, ist einfach super, super viel nachhaltiger. Und deswegen darf ich dann aber auch gehen lassen, dass ich vielleicht auch nur einen Teil der Wahrheit sehe. Also das eine ist, will ich wirklich vom Herzen her, dass dieser andere Mensch eine neue Erfahrung machen darf und sich danach entscheiden darf, wie er diese neue Erfahrung in seinen Alltag integriert? Oder will ich das nicht? Also will ich manipulieren oder möchte ich einfach den Erfahrungshorizont erweitern, aufspannen, damit wir gemeinsam produktiver werden? Und der zweite Punkt ist auch, kann ich mich selber so weit detriggern oder ich weiß nicht, was du da brauchst, ich brauche da schon runterkommen, dass ich sagen kann, hey, und auch ich habe nur einen Teil der Wahrheit. Ich denke, das könnte uns helfen an dem Punkt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also lasst uns doch einfach nur ausprobieren und ein Gedankenexperiment starten. Dritter Punkt ist immer, ist es mein Problem? Regt mich das gerade auf, dass wir Dinge so tun, wie wir tun? Oder ist es dem anderen sein Problem? Also hat der andere auch wirklich ein Problem? Weil wenn ich möchte, dass sich irgendjemand irgendwohin bewegt oder entwickelt oder verändert und das aber mein Problem ist, dann würde ich sagen, deal with it, ist dein Problem. Wenn es des anderen Problem ist oder wenn eine andere Handlungsweise Probleme von dem anderen lösen würden, dann kann ich natürlich als Agile Coach, als Scrum Master gestaltend reingehen und auf eine Veränderung hinwirken.
Oder wenn es das Problem vom Team ist, dann kann ich eine Retrospektive kunstvoll gestalten, wo die anderen über ihre Probleme mit dem Verhalten dieser Person sprechen, wenn man darauf achtet, dass das Verhalten einer Person immer nur ein Teil der Gleichung ist, denn ein ganz großer Teil liegt an dem, wie wir unsere Systeme um uns herum gestalten, in denen wir uns verhalten. Das heißt, nicht die Schuld verschieben auf, warum macht der Björn das jedes Mal so, sondern eher die Frage, wie können wir eigentlich ein anderes System kreieren, das dazu führt, dass wir uns anders verhalten, ist ein Blickwinkel, den wir sehr, sehr gerne einnehmen als Agile Coaches und dazu die primäre Direktive benutzen. Also wir gehen davon aus, dass jeder sein Bestes gegeben hat zum gegebenen Zeitpunkt, in den gegebenen Rahmenbedingungen und dem Kontext, in dem wir unterwegs waren, mit den Wissen und Fähigkeiten, die diese Person hatte. Und da darfst du für dich nochmal prüfen. Glaubst du daran? Siehst du das auch so? Und ja, kannst du akzeptieren, nur eben einen Teil der Wahrheit zu haben?
Und ich gebe dir ein Beispiel von unseren Kindern mit Systemgestaltung, weil das einfach mir gerade so auf der Zunge brennt. Unsere größere Tochter liest unglaublich gerne, unglaublich viel, unglaublich schnell, versinkt in Büchern, taucht ab und ist auch weg. Das heißt, wir hatten eine Zeit lang das Problem, dass unsere ältere Tochter immer müder wurde, Augenringe hatte. Und das lag vor allem daran, dass sie, wie wir alle wahrscheinlich, mit der Taschenlampe unter der Decke weitergelesen hat. Das aber nicht irgendwie bis 11 Uhr abends, sondern teilweise auch wirklich bis 2 Uhr nachts, weil wenn Bücher da sind, sind Bücher da. Jetzt kann ich natürlich schimpfern und zetern und kognitiv auf sie einwirken und ihr erklären nochmal und es wäre doch wichtig, dass du am nächsten Tag fit bist in der Schule und das hat ihr alles eingeleuchtet. Kognitiv hat die das geschnallt. Aber emotional waren diese Bücher halt trotzdem so schön. Und es war auch so schön, mit der Taschenlampe unter der Decke weiterzulesen. Und es hat auch gut getan. Und da war die Systemgestaltung, die wir gemeinsam mit unserer Tochter beschlossen haben. Also wir haben zuerst mal natürlich kognitiv geguckt, was macht es denn mit dir, wenn du so lange liest? Und wann hattest du denn andere Erfahrungen? Wann ging es dir denn über Tag zum Beispiel besser? Und da kam sie selber drauf, ach, wenn ich nicht gelesen habe, wenn ich früher ins Bett gegangen bin, wenn ich früher geschlafen habe, da ging es mir eigentlich viel besser, da war ich fitter, da war ich in meinem Sporttraining irgendwie auch so fit, dass ich gut mitmachen konnte. Da habe ich ein, zwei Rennen gewonnen, es hat Spaß gemacht. Also da diese Referenzerfahrung mit ihr nochmal zum Spüren bekommen und dann haben wir gemeinsam eine Systemveränderung beschlossen, nämlich sie hat jetzt ein Bücherregal im Wohnzimmer. Also wir haben im Wohnzimmer ein Bücherregal eingeführt, da sind ihre Bücher drin. Sie geht auch als größtes Kind, als letztes ins Bett von den Kindern. Das heißt, wir bringen zuerst unser kleinstes Kind ins Bett, dann bringen wir unser mittleres Kind ins Bett. Die braucht meistens noch sehr viel Kontakt und Reden. Und in dieser Zeit, wo wir die anderen ins Bett bringen, da setzt sich unsere größte Tochter unten hin. Sie hat einen bequemen Lesesessel bekommen, sie hat ihr Bücherregal bekommen und liest da ihre Bücher, dass sie das dann abschließen kann und hochgehen kann und schlafen kann. Das war eine Systemveränderung, die dazu geführt hat, dass dieses Verhalten, was nicht gut war für sie und auch für uns irgendwie nicht stimmig war, sie verändern konnte. Und auch das wollen wir in einem Scrum-Team machen. Also wir wollen gucken, als Scrum Master sehr achtsam dafür sein, wo sind Systeme so kreiert, dass sie automatisch zu einem Verhalten führen, das wir als nicht produktiv erachten. Und dieses Verhalten kann sein, weil wir es immer schon so gemacht haben. Dieses Verhalten kann sein, weil das zum Beispiel kurze Dopaminstöße gibt. Also zum Beispiel haben wir ein Teammitglied, das nie voll im Sprint mitarbeitet, weil es immer links und rechts noch aushilft. Und das Teammitglied ist lange schon in der Firma, kriegt ganz, ganz viele Chatnachrichten. Und natürlich tut, also dieses Teammitglied motzt wahrscheinlich auch in jeder Retro, dass es nicht mithelfen konnte, weil ja so viele Anfragen kamen um Hilfe. Und das ist wieder Selbstkonzept von dem Teammitglied, aber auch Selbstkonzept von dem Team. Das Team sagt, ja, das ist aber auch wichtig, wir wollen ja auch anderen helfen, wir müssen ja auch anderen helfen, wir wollen ja auch gut dastehen bei anderen und es ist ja auch wichtig, dass der Marcel jetzt da hilft, weil dass er für den anderen jetzt wichtig ist und wir als Firma nicht, also wir sind so selbstwertschützend unterwegs, dass wir das uns da auch gut reden, aber jede Retro kommt es wieder so weit, dass wir sagen, ah ja, aber wir haben das wieder gerissen, weil der Marcel musste ja aushelfen. Und solange dieses Teammitglied angeschrieben wird, wird wahrscheinlich dieses Helfen immer stattfinden, weil das ist eine kurzfristige Belohnung, die tut kurzfristig einfach gut, auch wenn sie mittel- oder langfristig nicht gut tut. Und das Selbstkonzept von diesem Teammitglied und das Selbstkonzept vom Team will erhalten bleiben. Das heißt, wir dürfen dann zum Beispiel da als Agile Coach gucken, wie können wir mal ein mentales Modell aufspannen oder eine Simulation machen, wo wir gucken, was bewirkt denn Fokus für uns als Menschen? Wie würden wir weiterkommen, wenn wir fokussierter arbeiten würden? Wo würde es uns helfen? Was wären die Benefits dahinter?
So, dann haben wir noch einen ganz unpopulären Punkt zum Schluss, nämlich, wenn sich dieser Mensch jetzt selber wirklich nicht überzeugt und wir haben keine Hidden Agenda, wir haben den nicht irgendwohin manipuliert, wir haben wirklich geguckt, dass dieser Mensch damit neue Potenziale erschließen könnte, wir meinen das auch gut so und der geht aber einfach da diesen Weg nicht lang und darunter leiden dann alle anderen, dann kriegt natürlich der Performance Coach des Scrum Masters auch irgendwie so Nackenhaare, die sich aufstellen und darf dann dafür sorgen, dass dieser Mensch irgendwo anders glücklicher wird. Und da sehen wir häufige Herausforderungen in Unternehmen, dass gerade Führungskräfte oder auch HR, ja, wie soll man das sagen, den Konflikt nicht angehen wollen, dann dafür das Gute zu sorgen. Und aus unserer Erfahrung war das die paar Male, wo das passiert ist, dass jemand wirklich weiterziehen musste, war das nach einem Jahr oder zwei immer besser für alle Parteien. Das entspricht so unserer Lebenserfahrung. Dieses klärende Auflösen, dieses einfach nicht zusammenpassens, war besser und war hilfreich für alle. Wir mögen, glaube ich, diese Idee nicht. Es ist viel angenehmer zu sagen, nee, komm, wir massieren den noch ein bisschen länger und der muss nur die richtigen Argumente und hier noch was und da und vielleicht hier noch eine Schulung, dann wird der schon anders werden. Aber ich glaube, es ist auch ehrlich zu sagen, irgendwann, okay, wir haben das probiert, wir haben Angebot gemacht, das passt hier einfach nicht mehr und dann ist dem System und allen besser gedient, wenn man für Klarheit sorgt und demjenigen dann, ja, auf welche Art auch immer neue Angebote macht, kann auch ein größeres Unternehmen in einem anderen Team sein oder was auch immer, dafür sorgt, dass das auseinandergeht, damit eben das andere wieder funktioniert.
Und so ist es ja auch mit einem gesamten Team, das sagt, hey, wir wollen nicht arbeiten. Wir wollen das Agile nicht, wir wollen das Scrum nicht. Also was ich da tun kann, ist zum einen rausfinden, was sind denn die Emotionen, was sind die Widerstände, warum sind die da, welche Ängste dürfen aufgelöst werden. Das ist eine Veränderung, das ist eine große Veränderung, die kann Angst machen, aber es kann auch einfach Widerstände sein, weil ich vergangene Erfahrungen habe und die finde ich oft im Einzelgespräch raus. Manchmal mache ich auch einen Workshop, den habe ich schon erwähnt in diesem Podcast, den habe ich ausgeborgt von einem anderen Scrum-Trainer, der nennt sich Agiles Scheiße, weil, wo wir mal aufschreiben, was ist denn alles Scheiße an Agil und dann gucken, was ist denn wirklich Scrum oder Agile da dran und was ist unsere Firma oder was war unsere Interpretation und wenn das alles unsere Ängste sind, was müssten wir denn tun, damit wir diese Ängste im Griff oder diese Befürchtungen und Besorgnisse in den Griff kriegen, weil die sind ja alle valide und gut und toll, dass Befürchtungen da sind, weil dann können wir sie als Risiken handhaben. So, das kann ich machen. Also gucken, wo sind denn die Emotionen dahinter? Gucken, was für Vorteile, welche Probleme würde ich denn lösen, wenn dieses Team jetzt eben agiler arbeitet, wenn es Scrum-Guy-konformer arbeitet, wenn es gewisse Dinge macht, welche Probleme würden wir denn dadurch auslösen, welche Vorteile hätten wir davon und auch da wieder eine emotionale Erfahrung machen, zum Beispiel mit einer Simulation, mit irgendwie etwas, wo wir mal einfach ein Gedankenexperiment starten können, wie würde es sich denn anfühlen. Oft müssen wir dann auch so weit gehen und sagen, hey, diese Veränderung, die wirkt jetzt gerade irgendwie groß, das heißt, wir gehen sie für die nächsten 2 Monate an. Lass uns mal 2 Monate ausprobieren und dann Revue passieren lassen. Dann ziehen wir einmal einen Schlussstrich drunter, gucken, was wollen wir beibehalten, was wollen wir nicht beibehalten. Dann ist es für viele Menschen nochmal einfacher zu sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Und auf dem Weg auch immer wieder gucken, wie wir mit Emotionen umgehen können, die eben diese Veränderung hochspült. Und wenn wir das gemacht haben und das Team aber entscheidet, nee, das ist nichts für mich oder nee, Scrum löst unsere Probleme nicht oder in der Art, wie wir zusammenarbeiten, wollen und können wir gar nicht Scrum, dann ist das vielleicht so. Dann ist das vielleicht auch wirklich legitim, dass das so ist.
Dafür gibt es ja Kanban. Nein, andere Folge.
Das ist mir aber an dem Punkt ganz, ganz wichtig. Also wir müssen nicht missionarisch unterwegs sein. Scrum löst Probleme in bestimmten Domänen für Leute, die eng zusammenarbeiten wollen, die Nähe zulassen wollen. Und Nähe heißt nicht unbedingt mehr brabbeln, sondern einfach wirklich näher, transparenter arbeiten. Aber wenn die Leute das alles nicht wollen und keinen Sinn und keinen Wert da drin sehen, dann ist das vielleicht so. Und dann dürfen wir sie vielleicht auch in Ruhe lassen.
Oder sie noch ein bisschen damit konfrontieren, damit sie es lernen. Denn gerade in der IT-Branche haben wir ja viele Menschen, die eher nicht so sehr im direkten Kontakt sind. Und wenn man sich Menschen ein bisschen holistischer anguckt, ist es vielleicht aber trotzdem als sehr abhängige Kreaturen auf dem Planeten eine ganz gute Idee, wenn man das ein bisschen ausbaut. Habe ich auch gemacht als Informatiker. Oh, lange Strecke, aber das ist eine andere Podcast-Folge. Kollaboration und so und individuell sein und sich am Rechner verkriechen, mache ich auch nach wie vor immer mal gerne.
Kurze Zusammenfassung dieser Folge für dich. Wenn es um Veränderungen geht, kognitive Veränderungen brauchen ein neues kognitives Modell, Handlungsveränderungen brauchen eine Referenzerfahrung und ganz viele Emotionsbearbeitung, Werteveränderungen brauchen eine neue Gemeinschaft. Damit kannst du spielen als Agile Coach. Du darfst vielleicht beachten, welche Gemeinschaft, welche Kraft der Gemeinschaft stelle ich für das Individuum hin, damit es zu dieser Gemeinschaft hinwachsen kann.
Du darfst dir die Frage stellen, möchtest du den anderen irgendwo hin manipulieren oder siehst du da wirklich ein Potenzial vom Herzen her für den anderen Menschen?
Du darfst dir die Frage stellen, ist das Problem, das ich sehe, mein Problem oder hat das Problem wirklich auch das andere Individuum und sind andere Teammitglieder davon betroffen oder auch die ganze Firma oder wer auch immer, also sind, ist noch das Meer vom Umfeld davon betroffen. Du darfst dir die Frage stellen, welche Probleme hat denn der Mensch, das Team, das du verändern möchtest, und wo ist der geeignete kleine Ansatzpunkt, um kleine Veränderungen zu bewirken, und auch da wieder zu gucken in Einzelgesprächen, welche Probleme haben die Individuen und wie können wir mit einer systemischen Veränderung auf diese Probleme reagieren. Das heißt, du darfst dir auch da angucken, wie kann ich im System Dinge verändern und nicht im Individuum oder in Verhalten und Charakter von dem Individuum, sondern wie kann ich das System so gestalten, um die Individuen und um das Team herum, dass das Verhalten, das ich möchte, zutage tritt.
Und wenn das alles nicht funktioniert, darfst du gerne in den True Leader wandern, den der Scrum Guide ja seit einer Weile vorschreibt, und dafür sorgen, dass das irgendwie auseinandergeht auf eine gute Art und Weise, sodass man sich auch später noch ins Gesicht schauen kann. Mit dem gesagt, freuen wir uns, dass du zugehört hast in dieser Folge, wie gehen wir mit den Neinsagern um, und wir hören uns hier ganz bald im Agile Growth Podcast.